Pergum Audio präsentiert
den Andreas Englisch Podcast.
Konklave 2025.
Montag, 5. Mai 2025.
Hallo Andreas. Bei mir steigt die Aufregung von Tag zu Tag. Das Konklave naht, wie ist bei dir auf einer Skala von, sag ich mal, 0 bis 10? Wie aufgeregt bist du?
Also, das hat gar nicht nur was mit Aufregung zu tun, sondern ganz objektiv geht es langsam wirklich zur Sache. Mhm. Also, heute hat mich zum ersten Mal die Polizei festgehalten, weil bisher, bisher war es so, die Kardinäle kommen aus der Versammlungshalle. Und in den ersten Tagen war das voll unorganisiert. Die kamen da einfach raus, dann stürzten sich die Kollegen und ich die auf die fliehenden Kardinäle wie die Löwen auf das Gnu.
Ja.
Und das ist jetzt nicht mehr so, sondern es hat offensichtlich Ärger gegeben im Inneren. Der Kardinalsversammlung, es muss einige gegeben haben, die gesagt haben, wie kommt das eigentlich? Also wir haben doch geschworen, das haben sie wirklich, Stillschweigen zu bewahren. Und jetzt quatschen einige und einige nicht. Das ist nicht gut. Und dann haben die beschuldigt wurden, zu quatschen, gesagt, das ist gar nicht unsere Schuld. Wenn wir da rauskommen, da stehen Hunderte von Journalisten, was stimmt. Die bedrängen uns so sehr, bis wir endlich was gesagt haben. Das stimmt auch. Ja. Und deswegen ist das jetzt so wie im Zoo. Also die kommen raus und werden aber von der Polizei in einen Gang geleitet in der Kolonnade der Peterskirche, auf der linken Seite der Kolonnade der Peterskirche. Und da ist ein Zaun zwischen uns und den Kardinälen. Also wir könnten die zwar füttern, ja, aber
vielleicht würden die sich freuen, ja.
Aber wir kommen nicht mehr an sie ran. Also wir können jetzt.
Ja, so wie ich dich kenne, hast du doch trotzdem heute jemanden irgendwie. Hast du noch mit jemandem gesprochen?
Ja, also wir rufen natürlich Eminenz, Eminenz. Die kommen dann aber nicht. Aber es gibt einige, die reden gerne. Die lassen sich nicht hinter dieses Gitter schicken, sondern die gehen am sogenannten Braccio Carlo Magno raus. Also wenn du vor der Peterskirche stehst und schaust nach links, da gibt es ein Postamt. Und in der Nähe von diesem Postamt gibt es einen Ausgang. Und da kommen die Kardinäle raus, die gerne reden.
Okay, da stehst du auch.
Also da stehe ich, genau, genau. Und da habe ich dann halt auch gewartet. Und da kam dann auch, tatsächlich ist mir ein Kardinal vor die Flinte gelaufen, ein sehr wichtiger, ein Held. Der wird im Vatikan wie ein Held gefeiert. Vielleicht spielst du das mal kurz ein. Hey, lei, crede di essere il nuovo Papa?
No, no. Lasciamo fare allo Spirito Santo, già c'ha parecchio lavoro da fare lui. Noi facciamo solo i piccoli operai.
I operai per capire in quale direzione la Chiesa deve andare.
E ho detto già, no? Stiamo parlando e abbiamo una visione, si aprono delle visioni.
Avete parlato che ci sono gente che...
Okay, ich verstehe kein Wort, aber...
Ja, natürlich nicht.
Also, das ist sehr erotisch, selbst wenn es von Kardinälen gesprochen wird.
Siehst du, das war Ferdinando Filoni. Der war mal der ist ein ganz hohes Tier, der ist 79, der war lange Botschafter und der ist ein Held, weil im Jahr während des Golfkriegs, während des Angriffs aus Bagdad, haben, wie du dich vielleicht erinnern kannst, alle Botschaften geschlossen, weil alle gesagt haben, also jetzt kommt der Bombenangriff der US-Truppen. Deswegen ist Bagdad geräumt worden. Der einzige Botschafter, der in seiner Botschaft geblieben ist, war er, der gerade gesprochen hat, Ferdinando Filoni, der hat gesagt, wenn die Bomben fallen, dann brauchen nicht die Leute mich erst recht. Ich bringe mich nicht in Sicherheit. Ich bleibe hier, sollte es Verletzte geben. Die können zu uns in die Botschaft kommen. Deswegen gilt er als ein Held. Und seine Stimme ist auch, wird auch gerne gehört. Und er hat halt gesagt, wir sind nur kleine Arbeiter. Der Heilige Geist hat viel zu tun. Den lassen wir jetzt mal arbeiten. Aber es haben fast alle.
Okay.
Genau. Er hat gesagt, fast alle haben gesprochen. Fast alle haben jetzt gesagt, was er will. Und es stellt sich so langsam heraus, wie der nächste Papst sein soll. Jetzt gibt es einen seiner Kollegen aus Singapur, der ist gefragt worden, was ist eigentlich der perfekte nächste Papst? Und er hat gesagt, wir brauchen jemanden, der gut ist für die Jugendlichen, wir brauchen jemanden, der gut ist für die Alten, wir brauchen jemanden, der mit Geld umgehen kann, wir brauchen jemanden, der charismatisch ist. Und dann hat er zum Schluss gesagt, eigentlich suchen wir Superman.
Und wie wär's mit jemandem, der gut ist für die Frauen und Superwoman? Das traue ich mich ja schon gar nicht, das ist Science Fiction. Aber wurden Frauen auch erwähnt?
Ja, heute gab es auch eine Frage dazu. Hat es in der Kongregation... Ist überhaupt über Frauen geredet worden? Ja, ist. Sehr viel Konkretes kam da nicht mehr raus. Das einzige Konkrete, was dabei rauskam, ist, dass die Frauen heute vereidigt worden sind.
Welche Frauen sind beteiligt?
Es gibt eine wunderschöne Kapelle in der, im apostolischen Palast. Da darf man leider normalerweise nicht rein. Obwohl die von Michelangelo Buonarroti ausgemalt ist, die sogenannte Capella Paolina, da sieht man also das Wunder, wie Paulus auf dem Weg nach Damaskus vom Pferd fällt und Jesus Christus sieht. Und diese, die von Michelangelo Buonarroti ausgemalt, aber nicht, normalerweise nicht sichtbare Kapelle, da sind heute alle Angestellten vereidigt worden, die während des Konklaves arbeiten müssen. Das sind die Ordensfrauen, die sich um die Zimmer kümmern. Das sind die Ordensfrauen in der Küche. Da sind auch die beiden Herren für den Tischschmuck, für den Blumenschmuck.
Ganz richtig, ja.
Die Busfahrer.
Okay.
Auch die Ärzte, Krankenpfleger. Das ist alles heute vereidigt worden.
Wie und viele Ärzte und Krankenpfleger? Weil ich frage mich ja so ein bisschen so die ganzen älteren Herren und so.
Die genaue Zahl hat man uns nicht gesagt, aber wir wissen, dass es mindestens zwei Ärzte und mindestens zwei Krankenpfleger sein müssen. Ich glaube, es sind erheblich mehr. Die haben die Zimmer jetzt verlost und es gibt sozusagen eine Zweiklassengesellschaft. Es gibt das Haus der Heiligen Martha, das ist das modernere Haus. Da wohnt ein großer Teil der Kardinäle und die übrig sind, weil sie nicht genug Zimmer haben, ist in dem sogenannten Altbau untergebracht. Der ist aber ganz in der Nähe. Da sind nur ein paar Schritte dazwischen. Die liegen keine 100 Meter auseinander. Und der war insofern in Deutschland immer recht bekannt, weil der umstrittene Sekretär von Josef Ratzinger, Dr. Georg Genzweiter, gewohnt hat.
Ja, den kenne ich sogar persönlich. Ist das nicht verrückt?
Ja, ich weiß, den hast du mal getroffen.
Ja, ich hatte keinen Redeanteil bei diesem Treffen, beziehungsweise nur einen Satz, glaube ich, aber gut.
Ja, ich weiß, der galt als der George Clooney des Vatikans, weil er so gut aussah. Der ist dann ja in großem Unfrieden hier rausgeworfen worden. Und jetzt ist er Bischof in Litauen. Aber wie gesagt, in diesem Haus wohnt ein Teil der Kardinäle, in dem anderen Haus wohnt die in dem Gästehaus.
Und was war eigentlich mit dem Haus geplant? War da nicht irgendwas anderes eigentlich geplant für dieses Haus?
Ja, es gab also das Gerücht, dass in dem Gästehaus, dem alten Gästehaus, Alt St. Martha, da sollte jetzt ein Kindergarten für die Angestellten eingerichtet werden.
Aber wieso haben die Angestellten denn Kinder? Sind da nicht alle, darf man denn überhaupt Kinder haben, wenn man da arbeitet?
Natürlich, es gibt jede Menge Angestellte. Es gibt ja Polizisten. Also
nicht nur Nonnen.
Es gibt Feuerwehrleute, Polizisten, Bankangestellte. Es gibt viele Kinder im Vatikan. Also es gab zum Entsetzen es gibt ja diesen wunderschönen Park, den hast du damals ja vielleicht gesehen.
Genau, davon hast du mir erzählt. Du meinst, dieser Park, wo jetzt Franziskus gesagt hat, da dürfen jetzt endlich mal die Kinder rein. Und die ganzen Priester waren not amused, weil eigentlich wollten sie da immer flanieren, alleine. Und jetzt wird da gelacht und gesprungen und gesungen.
Genau, und jetzt hat Frau Petrini, also die neue Chefin des Gouvernatorats, da noch einen draufgelegt und gesagt, wir brauchen eigentlich einen Betriebskindergarten.
Sehr gute Frau.
Und das sollte jetzt dort im Haus der alten Martha eingerichtet werden. Aber das geht jetzt nicht, weil da ziehen jetzt die Kardinäle ein. Also die Kinder
Alten Männer nehmen jetzt den Kindern die Plätze weg?
Ja, das dauert doch nicht lange. Die wählen ja nicht ewig. Das geht ja nur mal ein paar Tage.
Ja.
Also der Ablauf ist jetzt so, die Zimmer sind verteilt. Mhm. Die einen sind in Alt Santa Martha, die anderen sind in Neu Santa Martha. Sie dürfen, das ist neu, zu Fuß gehen, wenn sie wollen. Mhm. Sie müssen nicht mit dem Bus fahren. Das ist ungefähr ein Kilometer. Die meisten, glaube ich, denke ich mal, werden nicht zu Fuß gehen. Also es gibt einige, die extra darum gebeten haben, zu sagen, wir möchten nach dem Frühstück, wenn wir zur Wahl gehen, nicht mit dem Bus gefahren werden. Warum die nicht Bus fahren wollen, weiß ich nicht. Aber das ist ungefähr ein Kilometer. Mhm. Ist aber alles innerhalb des Vatikans. Der Korridor wird, hat man uns heute gesagt, also ganz strikt abgesperrt. Die können also mit ihrer Aktentasche aus dem Haus der Heiligen Martha gehen. Dann gehen sie vorbei an der Kapelle. Das ist eine ganz berühmte Kapelle, weil da kann man heiraten, wenn man im Vatikan Angestellter ist. Also wenn du ein Gendarm bist oder auch ein Schweizer Gardist. Aber wie gesagt, da kannst du heiraten. Aber wenn du im Vatikan heiratest, wie gesagt, einer der ganz wenigen Staaten auf der Welt, in denen es keine Scheidung gibt, wenn du die scheiden lässt, fliegst du raus. Da geht man vorbei, dann geht man hintenrum am Gouvernatorat vorbei, also unter den Augen von der Chefin, der neuen Chefin, Frau Petrini, die sieht die Kardinäle da alle vorbeigehen.
Und dann,
dann gehen sie in einen Innenhof und von diesem Innenhof auf geht es in die Sixtinische Kapelle.
Okay, und eine treue Hörerin fragte, wo gehen die eigentlich alle aufs Klo?
Also das ist ganz einfach. Wenn sie ziehen sich alle um, in der Nähe von der Capella Paolina und dann gibt es einen langen, vor dem ersten Wahlgang sein, ziehen sie in einem langen Zug in die Sixtinische Kapelle ein. Dann, wenn alle drin sind, kommt der letzte Moment, den der Zuschauer sehen wird, dann wird nämlich der Zeremonienchef die Tür verschließen und sagen extra omnes, alle raus. Mhm. Mhm. Dann sind in der Sixtinischen Kapelle nur noch die wahlberechtigten Kardinäle. Und wenn dann einer von denen, das sind ja alles ältere Herren, das kann ja sein, dass einer von denen eine schwache Blase hat, wenn das einer von denen dann doch... Gesagt.
Mhm. Ja, dann?
Wenn dann einer von denen doch mal dringend auf die Toilette muss, ist das ganz einfach. Dann gehst du aus einem der beiden Eingänge der Sixtinischen Kapelle, und zwar den rechten, wenn du auf die Stirnwand guckst, mhm, raus. Da ist eine Treppe. Die gehst du runter, das sind nur 20 Meter, glaube ich, 30 mhm Meter. Und am unteren Ende der Treppe auf der rechten Seite ist eine Toilette. Darf also das ist ganz in der Nähe der Sixtinischen Kapelle. Ja. Das ist ganz einfach, das ist kein
Darf
Problem.
Darf ich dazu noch eine praktische Frage stellen? Vielleicht hört sich das auch wieder überhaupt nicht. Aber die haben ja diese, sind das Soutanen? Nee, das ist nur beim Papst. Wie heißen diese Kleider, die anhaben?
Chorkleider, Matze, ja.
Chorkleider, und darunter haben die eine Hose?
Mhm.
Okay, also dann... Müssen die, und gibt es da auch Pissoirs oder gehen die auf einzelne Toiletten? Da dürfen wir das gar nicht besprechen.
Das dürfen wir natürlich besprechen. Und das ist, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe damit mein ganzes Leben lang zu tun gehabt.
Trägst du auch leider? Nein.
Halt nein, mich. Aber es ist mir ganz oft passiert, dass wenn du also auch ein bisschen befreundet bist mit einem Bischof oder einem Kardinal und der muss mal für Jungs, dann ist es, läuft es immer so, dass wenn er sagt, du, ich möchte mal für Jungs, dann bittet er dich und sagt, ich gehe jetzt hier auf die Toilette, kannst du bitte einen Augenblick draußen warten? Weil er möchte nicht, dass genau das passiert, was du jetzt sagst, weil der muss ja, um überhaupt die Möglichkeit zu haben, für kleine Jungs zu gehen, aus diesem ganzen Zeugs, der muss das ja alles hochraffen.
Genau.
Also stell dir mal vor, ich glaube, das kannst du dir sehr viel besser vorstellen als ich, weil ich habe noch nie lange Kleider angehabt.
Ich auch sehr selten, gestehe ich. Aber das ist, glaube ich, noch einfacher, weil ich setze mich dann ja hin. Ich mache das ja nicht im Stehen.
Ja, ich weiß. Also nur die müssen dann die ganzen Kleider nach oben raffen. Die müssen also irgendwie, das dauert eine Weile. Mhm. Und es gilt sozusagen unter Kirchenleuten immer als ein Freundschaftsdienst. Mittlerweile ist es bei mir automatisch. Also wenn ich mit einem Bischof oder einem Kardinal zusammen war und der ist in seinen ganz normalen, normalerweise, wenn ich mit dem in die Pizzeria gehe, sieht der aus wie ich. Der hat ein schwarzes Hemd und eine schwarze Hose. Mhm. Punkt. Okay. Nur wenn, was weiß ich, ein großer Feiertag ist, ich kann mich mal dran erinnern, ich war mit einem befreundeten Kardinal in Lourdes mit dem Papst. Mhm. Und wir haben zusammen Mittag gegessen und nach dem Mittagessen sagte er, du, ich müsste mal auf die Toilette. Da sag ich, kein Problem, ich komme mit. Dann stellt man sich dahin, passt auf, dass der nicht in eine unangenehme Situation kommt. Das ist so eine Art, weißt du, es ist halt auch so, wenn die, man weiß ja, die sich alles ausgezogen haben, das dauert eine Weile. Also, wie
so
gesagt,
viele Bilder gerade im Kopf, ja. Auch das, allein die Vorstellung, dass dann immer gleich zwei Männer auf der Toilette verschwinden, wenn einer davon ein Kardinal ist, da geht's ja schon los.
Ja, wir verschwinden ja nicht auf der Toilette, ja, sondern man bleibt da in der Nähe stehen und sagt, der Herr Kardinal, der muss jetzt mal für Jungs. Und das ist so eine gewisse Form der Diskretion. Das mache ich seit vielen Jahren, das ist ganz normal.
Also was du alles machst im Vatikan, deswegen mögen die dich auch alle so gerne. Warum kennst du die alle so gut? Und was war noch, also du hast aber gestern, wir müssen noch mal kurz, du hast mich ja gestern schon wieder in Unruhe versetzt. Du hast gestern gesagt, zwei Spitzenkandidaten sind schon wieder angeschossen. Und da konnte ich natürlich nicht bis heute warten. Und
gut, dass du das sagst. Ja, ja, super, das habe ich ganz vergessen. Da müssen wir dringend drüber reden. Ja,
wir müssen dringend drüber reden. Ich habe natürlich gestern Abend dann gleich, irgendwie konnte dann nicht einschlafen und habe dann gleich gegoogelt und habe festgestellt, dass der gute Herr, einmal mein John Lennon-Freund, Tagle, ist jetzt angeschossen. Und Parolin auch. Ist das richtig?
Ja, das ist richtig.
Ja, und es geht... ein sehr schwieriges Thema, mit dem wir immer wieder zu tun haben. Es geht um die Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche. Beide haben offensichtlich zur Vertuschung beigetragen. Was weißt du darüber?
Also der Vorwurf gegen Parolin ist nicht neu. Das hat einen ganz simplen Grund. Er war der Chef des Staatssekretariates und er musste informiert werden, wenn es Fälle gab auf der Welt, die damit zu tun hatten. Er selber ist dafür nicht zuständig. Dafür zuständig ist die Kongregation für die Glaubenslehre. Aber er musste darüber natürlich informiert werden. Und was an der Kritik, die aus den USA kam, soweit ich weiß, wirklich stimmt, ist, er hat ganz sicher über sehr viele Fälle, von sehr vielen Fällen gewusst, hat sicherlich nicht aus Sicht der Betroffenen entsprechend reagiert, im Sinne von, dass man das nicht ordentlich aufgeklärt hat, das auch, und das ist ja ein ganz großer Punkt, offenbar auch die Zahlungen der Opfer, die haben ja Wiedergutmachungen verlangt, auch nicht in der Form abgewickelt worden ist, wie das die Opfer gebraucht haben. Also, dass Parolin das alles wusste, ist völlig klar. Der, auch der Vorwurf gegen den Kardinal Tagle ist nicht neu, das stimmt. Auch da hat es große Vorwürfe gegeben, weil aus Sicht der Betroffenen seine Diözese in Manila das einfach alles nicht zur Kenntnis genommen hat.
Also aber die wissen doch, dass das Thema ist, was die Welt wirklich beschäftigt, was die Leute aufregt und weswegen die Leute aus der katholischen Kirche austreten. Und trotzdem verdrängen die, das ist das wie so, wenn Kinder Versteck spielen, dann stellen die sich in eine Ecke, machen die Augen zu und sagen, keiner sieht mich. Muss ich mir das
so
vorstellen?
Ja, so ähnlich. Ja, also das Schlimme ist, das hat ja noch in der letzten Zeit des Pontifikates von Papst Franziskus, das kam heute übrigens bei dem Ablauf des Konklaves auch noch mal zur Sprache. Es gibt eine Kapelle, also das ist wirklich peinliche Geschichte. Wenn der Papst, der neue Papst gewählt ist, haben wir ja schon drüber gesprochen, dann zieht er sich zurück in der Kammer der Tränen. In der Kammer der Tränen zieht er sich zum ersten Mal als Papst an. Und dann geht er durch den apostolischen Palast, und zwar durch den zweiten Stock, bis zum Balkon. Dort wird Dominique Montberti stehen und sagen, Annuntio vobis cum gaudium magnum, ich verkünde euch mit großer Freude, wir haben einen neuen Papst. Und dann wird er den Namen sagen. So wird der Ablauf sein. Heute wollten Kolleginnen vor allem wissen, der Weg führt der vorbei an der Redemptoris Mater Kapelle. Klingt völlig langweilig, ist aber hochbrisant. Antwort, nein, der Weg führt nicht daran vorbei, aber diese Redemptoris Mater Kapelle ist eine, gilt als die moderne Sixtinische Kapelle, also wunderschön. Aber der gute Mann, der sie ausgeschmückt hat, Pater Rupnik, ist in den vergangenen Jahren überführt worden als ein notorischer Sexualstraftäter. Der hat also Ordensfrauen auf eine perfide Art und Weise immer wieder bedrängt, sie gezwungen, sich auszuziehen, hat sie in seinem Studio angefasst, hat, und das gilt innerhalb der Kirche als besonders schwer, das Ganze mit einer Theologie verbunden. Also er hat gesagt, wenn du reifen willst, ich bin ja dein theologischer Vater, dein spiritueller Vater, wenn du reifen willst, dann musst du das alles machen. Also so wirst du eine komplette Frau. Wenn du das nicht machst, dann bist du nicht reif. Und es gibt viele Frauen, die sind aber reingefallen. Also er hat ganz schreckliche Sachen sich ausgedacht. Zum Beispiel, er hatte also vorgeschlagen, dass es zu dritt einen Geschlechtsverkehr gibt. Und er sagte, wir spielen da die heilige Dreieinigkeit. Also das war ein ganz schlimmer Straftäter, ist aus der Kirche geflogen, hat jetzt einen Prozess vor sich, ist aus dem Jesuitenorden rausgeschmissen worden. Aber in der Tat war die Frage, wie geht man jetzt mit dieser Kapelle um? Soll der neue Papst dann noch Gottesdienste feiern? Soll man die Kapelle abreißen? Soll das, was Pater Rupnik, das Schlimme ist, dieser gute Rupnik hat also nicht nur im Vatikan dekoriert, sondern auch an allen wichtigen Wallfahrtsorten. Also auch in Lourdes, auch in Fatima, auch in San Giovanni Rotondo. Also der war sehr aktiv, hat auch jede Menge Preise bekommen. Aber wie gesagt, ist jetzt ein überführter Sexualstraftäter. Aber um es doch mal ganz klar zu sagen, auf dem Weg, den der neue Papst gehen wird, aus der Sixtinischen Kapelle bis zum Balkon, wo sein Name verkündet wird, kommt er an dieser Kapelle nicht vorbei. Er muss da nicht rein.
Aber es ist ja wieder ein klassischer Fall davon, was passiert, wenn Sexualität ein Tabu ist und auch diese Frauen dort einfach nicht vernünftig aufgeklärt worden sind, offensichtlich überhaupt nicht wissen, wie ihre Rechte sind und dass sie Nein sagen dürfen. Das macht mich wahnsinnig wütend schon wieder. Also wie kann es so weit kommen, über das erwachsene Frauen sich das gefallen lassen, dann im Namen Gottes?
Ja, das ist in der Tat das Problem. Also wie gesagt, es hat ja bei den letzten großen Kongregationen zum ersten Mal, das hat es noch nie gegeben, haben Ordensfrauen gesagt, wir möchten jetzt endlich mal, dass auch über den Missbrauch von Ordensfrauen gesprochen wird. Das war ein Tabuthema über lange Zeit und das ist jetzt, auch für mich war das neu. Auch hier war in diesen Treffen, wo es um Missbrauch von Ordensfrauen ging, und ich muss ganz ehrlich sagen, in den vergangenen Jahren war das ein Thema, das hatte selbstverständlich diesen schrecklichen, die auch für den von Papst Franziskus völlig richtige Entscheidung gegeben, das ist gar nicht unser Ding, das soll die Staatsanwaltschaft aufklären, Verdächtige werden angezeigt und fertig, wie jeder andere normale auch. Richtig. Aber innerhalb der Kirche war das natürlich jetzt auch ein Thema, dass die Ordensfrauen plötzlich gesagt haben, so Jungs, jetzt möchten wir mal, dass über uns gesprochen wird. Weil das war auch bei uns gang und gäbe. Und wie gesagt, bei Pater Rupnik war das ein ganz extremer Fall.
Und über die Dunkelziffer kennen wir natürlich nicht ansatzweise. Ne? Also das muss man ja auch immer noch mitdenken.
Richtig. Man hat keine Ahnung, was in den vergangenen Jahrhunderten da wirklich passiert ist. Also sagen wir es mal so, es ist weit weniger schlimm, als du dir jetzt gerade vorstellst, aus einem ganz einfachen Grund. Weil für sehr lange Zeit die Leute an der Kirchenspitze einfach eine Freundin hatte. ganz einfach. Also das war, ist ja ein relativ neues Phänomen, dass die den, die Ehelosigkeit der Priester ernst nehmen. Also die Rom ist ja sehr stolz darauf, dass wir hier in dieser Stadt etwas erfunden haben. Das hat es nur in Rom gegeben, nämlich die Mätresse. Das gab es nur hier.
Sag mal so, wenn es der also Mätresse dabei auch gut ging, ist alles okay, aber...
ja, also die Mätresse geht im Grunde zurück auf die Kurtisane, Cortigiana auf Italienisch. Und das kommt vom Begriff Korte, Hof. Das waren Damen, die hatten ein eigenes Schloss, die hatten eigene Theater, die hatten eigene Küchen.
Klingt gut für mich.
Die fuhren, fuhren mit den Kardinälen in den Kutschen durch die Stadt, waren hoch angesehen. Die haben also Theaterstücke geschrieben, die waren in mehreren Sprachen versiert. Und die waren so bekannt, dass Leute aus Paris und London nach Rom gekommen sind, weil die dieses Schauspiel sehen wollten, wie die Cortigiana mit dem Kardinal durch die Stadt fährt. Also das war ganz normal. Deswegen ist diese ganze Geschichte, die später zu diesen vielen Verbrechen geführt hat, das hat alles sehr viel später.
Aber ich versuche ja nach wie vor in unserem Podcast die katholische Kirche und das Denken dahinter zu verstehen. Und da frage ich mich natürlich, solche Typen, die so viel Missbrauch begangen haben, so schlimme Taten begangen haben, wenn die jetzt einmal durch dein komisches Tor der Sünden, da wo du ununterbrochen da durchläufst, da wo einem alle Sünden vergeben werden, wenn der da jetzt einmal durchgeht, ne, kommt er dann hinterher als toller Mann wieder raus, der direkt in den Himmel einzieht nach katholischer Vorstellung?
Nein, also du meinst die heilige Pforte,
danke.
Die heilige Pforte. Also wenn du nur durch die heilige Pforte läufst, das bringt gar nichts. Also du musst danach noch beichten, du musst also bereuen, du musst einsehen, dass du Fehler begangen hast. Du musst sie ernsthaft bereuen, musst ernsthaft geloben, das nicht nochmal zu tun.
Das erkennt Gott dann, also, ob ich das ernst meine oder ob ich das nur sage.
Der liebe Gott, der weiß das ganz genau. Und das ist, glaube ich, gerade auch ganz spannend, dass während in dieser Phase jetzt die Kardinäle, mit denen ich gesprochen habe, die sind relativ besorgt, weil sie sagen, okay, wir glauben, und das meinen die ganz ernst, der Heilige Geist hat diesmal wirklich besonders viel zu tun, weil es hat als Konklave gegeben, da hat der Heilige Geist sich sozusagen also in seinen Fernsehsessel setzen können und sagen können, ist ja ganz einfach, wir nehmen den und den, ist ja easy, das verstehen die da unten auf der Erde auch gleich, kein Problem. Aber die machen sich jetzt wirklich Gedanken und sagen, wenn wir jetzt in die Sixtinische Kapelle einziehen werden, dann singen wir ja Veni Creator Spiritus, komm her, Heiliger Geist. Aber der Heilige Geist, der kommt dann ja auch in die Kapelle, dessen sind sie sich sicher. Und dann wird es ja richtig heikel, weil der Heilige Geist muss es dann ja schaffen, 133 Männern klarzumachen, wer der Heilige unter ihnen ist.
Und jeder hält sich gerade für sehr heilig, oder?
Nein, das glaube ich nicht. Es gibt ganz viele, die sagen, ich bloß nicht. Also es gibt... es gibt ganz viele Kardinäle, die sagen, man muss geisteskrank sein, wenn man Papst werden will. Also das ist hinter vorgehaltener Hand, sagen das ganz viele. Wir haben ja ein Gespräch gehabt mit Kardinal Lopez. Lopez hat gesagt, also man müsste verrückt sein, wenn man Kardinal werden will. Der hat auch gesagt, wenn man mich zum Kardinal macht, wäre so, als wenn man in einem wichtigen Fußballspiel mich gegen Lionel Messi einwechseln würde. Also das ist schon vielen klar, dass da die Latte sehr hoch hängt. Und ich glaube, zurzeit ist das Rennen noch relativ offen. Was sich abgezeichnet hat in letzter Zeit, ist, dass die Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und China, auch was den Krieg, den Handelskrieg angehen, jetzt im Konklave doch angekommen sind. Also ich habe mit mehreren Teilnehmern hinter vorgehaltener Hand gesprochen, die gesagt haben, naja, die Amerikaner sind nicht sehr dafür, dass der Vatikan eine Kuschelpolitik mit China macht, sondern die sind eigentlich schon dafür, dass man ganz klar zeigt, dass der Vatikan sich nicht einvernehmen lässt von den Chinesen. Da gibt es andere im Konklave, die der Meinung sind, nee, wir müssen also mit denen zusammenleben. Es gibt 15 Millionen Katholiken in China, wir dürfen denen keinen Ärger machen. Die Chinesen weigern sich ja, die Bischöfe anzuerkennen, die in Rom ernannt werden, sondern die wollen eigene Bischöfe anerkennen. Und da gibt es jetzt so ein bisschen eine Grenze. Ich glaube, dass die politischen Ereignisse, vor allem die Kriege, die es zurzeit auf der Welt gibt, das hat heute auch der Papstsprecher noch mal ganz deutlich gesagt, die werden in dem Konklave dieses Mal eine sehr, sehr, sehr große Rolle spielen. Also ich habe mit einem gesprochen, der gesagt hat, die angespannte Lage, die es gab vor der Wahl von Pius dem 11. und also vor dem Zweiten Ersten Weltkrieg und vor Pius dem 12. im Zweiten Weltkrieg, das ist sehr ähnlich. Und uns ist klar, dass die militärischen Konflikte auf der Welt so stark zugenommen haben, dass wir eine Diplomatie brauchen, die ganz klar versucht, Frieden zu schaffen. Und zwar viel deutlicher, als das unter Papst Franziskus passiert ist. Da hat es also eine heftige Kritik heute gegeben hinter den Kulissen, die gesagt haben, also, dass wir da nicht hingegangen sind. Das war ein großer Fehler. Der Papst hat ja, Franziskus hat kurz vor seinem Tod eine Reise geplant. Er wollte im Rollstuhl sich durch den Gazastreifen rollen lassen. Das ist abgesagt worden. Du hast ja wahrscheinlich schon gehört, er hat jetzt in seinem Testament verfügt, dass sein Papamobil,
das soll in den Gazastreifen gebracht werden.
Das soll umgebaut werden in einen Notkrankenwagen.
Genau.
Das ist insofern besonders geeignet, weil das dieses Papamobil ist gebaut für extreme Fälle, also für Beschuss. Das sind besondere Reifen. Das kann nur 80 Stundenkilometer fahren übrigens. Das ist nicht wie ein normales Auto. Aber das kann 80 Stundenkilometer in sehr großer Sicherheit fahren. Deswegen, also er wollte das nochmal. Aber ich glaube, Franziskus hat auch diese Entscheidung getroffen, weil er wusste, dass die vatikanische Diplomatie, vor allem was den Krieg in der Ukraine anging, nicht wirklich erfolgreich war. Und ich glaube, das war heute.
Es gibt auch einen Kardinal, um Gottes Willen, einen Kardinal auch aus der Ukraine, habe ich irgendwo gelesen. Was ist denn das für einer? Stell dir mal vor, der würde Papst werden. Das hätte doch eine wahnsinnige Symbolkraft. Oder ist der nicht papabile, wie ihr sagt?
Der ist nicht papabile aus einem ganz einfachen Grund. Der ist viel zu jung. Ach. Der ist erst 46. Aber es stimmt, Franziskus hat ganz bewusst einen Ukrainer zum Kardinal gemacht, weil er gesagt hat, allein die Tatsache, dass wir einen ukrainischen Papst haben könnten, sollte den Leuten in Moskau mal zu denken geben. Aber richtig ist, die Friedenspolitik war nicht erfolgreich. Ich habe heute, muss ich sagen, ich bin auch ein bisschen traurig. Ein bisschen traurig bin ich schon, weil ich habe heute den Papstsprecher gefragt und habe gesagt, sag mal, es gibt einige Kardinäle, die gesagt haben, Franziskus hat doch eigentlich wie ein Heiliger gelebt, so bescheiden. Und da kam jetzt nicht so viel zurück. Ich glaube, dass viele Kardinäle im Konklave eher der Meinung waren, der hat viel Gutes gemacht, hat viel angestoßen, hat auch viel erreicht. Aber es gibt auch Baustellen, da waren wir nicht gut genug. Und Krieg, beziehungsweise die Bemühungen, Frieden zu schaffen, das war, glaube ich, ein ganz großer Fehler. Und ich bin mir ziemlich sicher, das war ich mir in den vergangenen Tagen nicht, aber heute hatte ich den Eindruck, dass die jetzt doch noch mal ganz genau gucken, wer von ihnen in der Lage sein könnte, weltpolitisch so auf den Tisch zu hauen, dass er sagt, hört mal zu, wir sind 1,4 Milliarden. Wir sind nicht irgendeine kleine Gruppe, wir sind 1,4 Milliarden. Und wenn wir wirklich Druck machen wollen in unseren Ländern, als Wähler, als Christen, dann können wir diese Welt vielleicht zum Besseren verändern. Und ich glaube, heute in der Besprechung haben die genau so einen Mann gesucht. Ich glaube, die haben heute keinen gesucht, der taktieren wollte. Sie haben keinen gesucht, der sich ums Geld gekümmert hat. Die haben keinen gesucht, der interreligiös, um sich um Frauen, alles das hat heute keine Rolle gespielt. Heute hat, glaube ich, ganz groß die Rolle gespielt. Wer könnte angesichts der Kriege der richtige Mann sein, der auf den Tisch haut?
Wie groß ist deine Angst, dass da so dieser weiße Rauch aufsteigt und dann gehst du da hin und wartest, dass der Papst rauskommt, der neue, und da kommt einer und du denkst, hä, wer ist denn das? Kann das passieren oder kennst du die alle? Könnte ich dir jetzt Fotos
hinhalten? Nein, ich kenne die selbstverständlich alle nicht. Ich würde mich freuen, wirklich, wenn es ein Außenseiter wird. Ich finde es ganz toll. Also, denn was ein fantastisches Pontifikat war, war das von Johannes Paul II. Der war ein Außenseiter. Den hatte niemand auf der Rechnung gehabt. Und wenn sich die Großen diesmal wieder blockieren und da jemand auf dem Balkon steht, den keiner auf dem Zettel hatte, ich fände es toll. Dann würde uns, glaube ich, auch ein interessantes Pontifikat erwarten. Ich würde mich auch freuen, wenn es irgendeine einer mutigen Entscheidung ist. Du hast ja gerade schon gesagt, der ukrainische Kardinal, glaube ich, nicht viel zu jung. Pizzaballa steigt immer mehr, der Patriarch von Jerusalem, angesichts auch dieser Schenkung nochmal von dem Auto. Die Situation im Gazastreifen, die Situation in Israel, die Situation in Jordanien, Syrien, das ist so schlimm und so wichtig, dass ich glaube, dass man sagen könnte, vielleicht brauchen wir in dieser Konfliktsituation jetzt wirklich einen Papst, der sich da wirklich auskennt, und dann ist der nächste Papst Pizzaballa. Den würde ich kennen, der hat einen Bart. Ja, der hat es seit ewig nicht gegeben. Seit dem Jahr 1700 gibt es keinen Papst mit Bart. Und weißt du, was für mich lustig ist in diesem Konklave? Das war zum ersten Mal in meinem Leben. Ich habe ja schon das ein oder andere Konklave hinter mir. Normalerweise gab es immer einen Fehler. Es gab immer einen Haken, wo die gesagt haben, den können wir nicht wählen, das geht nicht. Weil es viele Kardinäle gab, die haben sehr stark geraucht. Und man hat dann immer gesagt, also ein Papst in seiner weißen Soutane, der sich eine Zigarette nach der anderen ansteckt, das geht einfach nicht. Genau, das gab es. Also es gab viele, viele früher, also ich kann mich noch gut an die Wahl auch von Benedikt dem 16. erinnern, da waren die Kardinäle, die stark geraucht haben, noch sehr viele. Das ist weg. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe in diesen ganzen Tagen jetzt keinen einzigen Raucher gesehen. Die haben alle nicht geraucht.
Und gibt es nur den einen Bartträger oder gibt es mehr auch?
Oh, es gibt mehrere Bartträger, die, also auch Herr Lopez, der ja ein Geheimtipp wäre, trägt einen Bart, das könnte sein. Aber ob der Papst einen Bart hat oder nicht, das fände ich,
wäre mir jetzt total nicht so egal. Wichtig. Ich überlege nur gerade, ob das so Hipsterbärte sind oder eher so die ungepflegten, weil die keine Lust haben, sich zu rasieren.
Nee, die sehen relativ, die sehen alle gepflegt aus. Also Pizza Balla sieht, ich glaube, das hat doch was damit zu tun, dass die Priester, die viel mit den Ostkirchen zu tun haben, da haben die Mönche ja alle Bärte. Da, ich glaube, da neigt man dazu, weißt du, wenn du als Mann ohne Bart immer in Versammlungen kommst, die alle einen Bart haben, fühlst du dich ja irgendwann vielleicht nackt. Ja, oder, ja, weiß nicht, ich habe ja noch nie einen Bart gehabt, das möchte auch keiner haben, mir würde, glaube ich, auch keiner wachsen.
Jetzt musst du nicht damit anfangen. Nee.
Nein, genau. Gut,
dass wir das geklärt haben, ja.
Das haben wir geklärt, aber ich habe für eine keine gute Nachricht für dich für morgen. Jetzt wird es ja langsam wirklich heiß.
Ich möchte mal eine gute Nachricht, bitte.
Ja, nee, das ist auch keine schlechte Nachricht. Eher eine Besorgnis. Es hat heute die wirklich ernsthaften Sorgen einiger Kardinäle gegeben, die gesagt haben, man hat da jetzt doch Tür und Tor aufgestoßen, um zu schummeln. Und es gibt jetzt viele, die fürchten, können die wirklich schummeln ab dem ersten Wahlgang, was schwierig würde, was zum Beispiel ja auch die größte Angst von allen ist, dass sie nämlich sagen, was ist, wenn die Mächtigen der Erde jetzt doch eine Möglichkeit finden, ins Konklave einzugreifen? Also wenn Herr Trump zum Beispiel jetzt doch sagt, wir brauchen einen amerikanischen Kardinal und bereit wäre, andere Kardinäle so einzuschüchtern, dass er sagt, also ihr werdet doch bitte sofort einen Amerikaner wählen und niemand anders, weil sonst gibt es keine Wirtschaftshilfe mehr.
Aussieht, erzählst du mir morgen, obwohl du mir noch vor ein paar Tagen gesagt hast, der Heilige Geist bestimmt das alles, was die wählen?
Das glaube ich. Ich glaube das nach wie vor, dass der Heilige Geist das bestimmt, aber auch der Heilige Geist kann ja nicht alles.
Aber der kann doch Schummeln unterbinden.
Das hoffe ich, sagen wir es mal so. Aber der Mensch ist frei, daran glaubt die katholische Kirche. Also den Kardinälen, die schummeln, auf die Finger hauen, kann er eigentlich auch nicht.
Puh, bei euch ist was los, ich werde verrückt. Ich freue mich sehr auf morgen.
Ich freue mich auch auf morgen. Tschüss. Mach's gut, du. Weißer Rauch.
Ja, unbedingt. Tschüss. Ciao.
Tschüss.
Das war der Andreas Englisch Podcast.
Konklave 2025.
Von und mit Andreas Englisch und Heike Kleen. Aufnahme und Postproduktion: Das Hörspielstudio Kreuzberg, Berlin. Ausführender Produzent: Michael Treutler. Ein Podcast von Parkum Audio.